In meinen Augen ist es möglich, Champagner mit allen Arten von Essen zu kombinieren. Natürlich brauchst auch du da ein bisschen angetrunkenes Wissen, weil du musst schon wissen, wie einzelne Weine, also oder Champagner in dem Sinne schmecken und wie die einzelnen Sachen nachher gehen. Weil nur wenn ich in der Kategorie hingehe, wenn ich jetzt Rosé nehme oder Blanc de Blanc nehme oder Blanc de Noir, die schmecken überhaupt nicht alle gleich.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Unser heutiger Gast ist der Autor, Kolumnist und Sommelier Peter Jauch, ein echter Genussmensch und ein Champagner-Experte. Er weiß nicht nur, welche Champagnersorten zu welchem Anlass und zu welchem Essen passen, Peter kennt die Winzer dieser einzelnen Champagnersorten auch persönlich. Und obwohl diese traditionelle Handwerkskunst höchsten Stellenwert hat, werden in der Champagnerwelt auch gerne mal neue Dinge ausprobiert. Ihr könnt daher gespannt sein, was uns in den nächsten Minuten erwartet. Also, lassen wir die Korken knallen und freuen wir uns gemeinsam auf ein flüssiges Gespräch. Lieber Peter, ich freue mich total, dass du zu Gast bei Food Fact bist. Herzlich willkommen. Wenn ich so an meine Reisen in den letzten Jahren denke, vor allem Geschäftsreisen, da habe ich erlebt, wie Champagner zum Beispiel in Asien getrunken wird. Der wird da rumgereicht. Das ist eine regelrechte Zeremonie mit sehr viel Liebe zum Detail und Ehrfurcht vor dem Getränk. Und im Gegensatz dazu war ich mal in den USA. Da ist Champagner große Party, lauter Knall, unendliche Begeisterung. Und das zeigt ja auch ein Stück weit, wie vielseitig das Getränk ist. Was ist denn für dich das Faszinierende am Champagner?
Danke, Stefan, für die Einladung. Sehr gern bin ich natürlich dieser gefolgt. Champagner ist facettenreich. Ich glaube, das, was du jetzt eben gerade erzählt hast, spricht aber nicht für Champagner per se, sondern das spricht über die einzelnen Kulturen. Also die Japaner zelebrieren das Leben ganz anders, wie es die Amerikaner tun. Japaner sind sehr ehrfürchtig, egal was es am Ende des Tages ist, ob es Essen ist, ob es Trinken ist. Und in Amerika ist alles viel lauter, ist alles. Ich meine, Marketing kommt aus den USA. So, wir sind ja in Europa so ein bisschen irgendwo dazwischen. Und Champagner, ja, der richtige Moment, ich glaube, der Moment, mit Freunden etwas zu teilen, ist, glaube ich, der richtige Ansatz, um Champagner zu genießen.
Und was ist jetzt für dich das Besondere? Für dich die Faszination?
Champagner für mich persönlich ist es, ich durfte hinter ganz viele Kulissen blicken. Also ich habe ein extrem breites Wissen bekommen über die ganze Champagner, über die ganzen Menschen, die da leben. Und es ist für mich heute nicht nur der Schaumwein, sondern es ist eben die Menschen, die diesen Schaumwein produzieren. Und das ist eine Region für mich, die ganze Champagner, ob das jetzt im Norden oder im Süden ist, ist eine Region, die extrem zusammenarbeiten. Also ich glaube, es gibt auf keiner, in keiner Art und Weise, wie die Leute in der Champagne zusammenarbeiten, in einer anderen Weinregion. Also das ist so, die sind nicht nur befreundet, sondern die unterstützen sich. Also hast du als Produzent ein Thema und du hast zu wenig Know-how für etwas, was mal vorkommen kann, dann ist es tatsächlich so, dass die sich unterstützen oder sogar bis hingehen und die einen Teil der Ernte geben, weil deine Ernte ausgefallen ist. Also das habe ich noch nirgends so gehört, dass es das in dem Sinne gibt.
Aber ist jetzt der Unterschied zwischen einer großen Champagnermarke und einem kleinen Winzer, den du vielleicht vor Ort besuchst, ist der groß oder ist es vielleicht sogar so ähnlich wie bei Fastfood und Sterneküche? Also das eine Masse und das andere eben, ja, Gourmet?
Also ich glaube, dass einerseits das, was du sagst, ist sicher richtig. Also das, ich finde aber den Vergleich nicht standhaft, weil Fast Food ins Verhältnis zu setzen mit Sternegastronomie bedeutet, die Qualität von Fast Food ist so, wir denken an die großen Ketten, wenn wir an Fast Food denken. Und wenn wir an Sternegastronomie denken, ist es was ganz anderes. Im Champagner ist beides das Gleiche. Also es gibt keine Weinregion der Welt, wo nur ein Produkt produziert wird. Also das heißt, überall auf jeder Flasche steht Champagner. Und das ist natürlich schon etwas. Die Qualität ist enorm, ob du ein großes Haus bist, also wenn du zu den ganz Großen gehörst, die mehrere 10 Millionen Flaschen pro Jahr produzieren, oder aber der Kleinere, der vielleicht 10.000, 15.000 Flaschen produziert. Das ist natürlich schon Vom Thema her das gleiche Produkt, natürlich andere Nuancen, überhaupt kein Thema. Aber du kannst auch bei großen Häusern komplett überrascht sein, was die auch noch produzieren.
Woran erkenne ich denn jetzt einen wirklich guten Champagner?
Jeder hat einen unterschiedlichen Gaumen, also jedem schmeckt das Unterschiedliche. Das kennen wir aus dieser ganzen Weinthematik. Woran erkenne ich einen guten Champagner? Also es gibt die freakigen Sachen, also wo du erwartbare Aromen im Glas hast oder wiederfindest. Oder dann gibt's auf der anderen Seite solche, die sind sehr ausgewogen, ausbalanciert. Wenn du an einen Blanc de Blanc denkst, ich gehe davon aus, die meisten Leute trinken immer mal wieder ein Blanc de Blanc, dann hat man diese Salinität in diesem Wein und in diesem Glas. Man hat eine gewisse Cremigkeit im Glas. Und trotzdem kann aber Blanc de Blanc auch ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen harscher daherkommen, ein bisschen kantiger, ein bisschen eckiger. Und trotzdem sind beide Produkte qualitativ hochstehend.
Aber gibt es einen Champagner, wo du sagst, den muss man mal probiert haben?
Ach, da gibt es zu viele davon. Das ist so.
Also ich finde, also jetzt will ich es aber
wirklich
wissen.
So. Ja, nein, es gibt. Also ich persönlich komme eher von den dunklen Trauben her. Also ich komme aus der. Ich habe sehr viel. Also ich kenne die italienische Weinregionen kenne ich sehr gut. Welche Traube woher kommt, welche Sachen schmecken. Das kommt aus der Studienzeit, wo wir ganz viele einerseits Tastings gemacht haben oder Seminare besucht haben oder Reisen gemacht haben mit den Kollegen.
Champagner. Welcher?
Und ja, nee, dann nur italienisch. Und dann geht's eben, weil ich habe nur Rotwein getrunken früher und am Schluss bin ich beim Pinot Noir gelandet. Und Pinot Noir war mein Zugang in die Champagne, weil Pinot Noir ist die wichtigste Traube in der Champagne. Also 38% der Rebfläche ist in der Pinot Noir. Und ich habe jetzt gerade gesehen, du hast deine Augen so ein bisschen gekniffen. Das heißt, ja, wenn du die dunkle Traube nimmst, wenn du die presst, ist der Saft natürlich weiß. Und nicht rot wie das oder dunkel, wie wir das erwarten. Und das ist genau das. Champagner ist oftmals ein Multi-Vintage, also verschiedene Jahrgänge kommen zusammen, unterschiedliche Erdethemen kommen zusammen. Also das heißt, du hast ganz selten nur einen reinen Champagner von einer einzigen Traube aus einem einzigen Jahr. Also wenn wir so die Menge angucken, was aus im Jahr verschifft wird, sind es ungefähr 4% ist nur der Jahrgang Champagner. Das bedeutet, nur aus diesem Jahr dürfen die Trauben da drin sein. Und das können aber unterschiedliche Trauben. Also diese 7 Trauben, die historisch da drin sind, die können da drin verarbeitet sein. Es gibt seit 2 Jahren eine 8. Traube, das ist eine Piwi-Traube, das ist aber noch gar nicht bei den Winzern wirklich angekommen. Das ist eine pilzresistente Traube. Das ist so, auch wenn du mit den Winzern sprichst, Voltis.
Piwi?
Ja, Piwi, das ist pilzwiderstandsfähige Traube.
Ich lasse nicht locker, was ist dein Tipp?
Unglaublich viele Blonde Noirs trinken. Unglaublich, also es gibt, du hast du hast 2 dunkle Trauben, das ist Pinot Noir und das andere ist Pinot Meunier, das sind die 2 dunklen Trauben. Und ich bin, wenn ich jetzt irgendwo bin und ich habe keinen Plan und ich sehe, okay, gut, es hat Blonde Noirs, dann nehme ich immer ein Blonde Noir. Also egal, auch ich kenne nicht alle
Blonde
Winzer.
Blonde Noir.
Blonde Noir, das Weiße vom Dunklen heißt das dann übersetzt. Und das ist, in der Regel ist das nicht rot oder rosa. Es gibt zwar den einen oder anderen Produzenten, wo sie ganz leicht rosa schimmern, weil sie ein bisschen die Schale noch mit dran gelassen haben und dann erst den Saft weggezogen haben, dann hast du teilweise diese ganz leicht rosane Farbe im Champagner.
Aber wie finde ich den? Steht es da auf der Flasche oben? Weil ich sag mal, so ein normaler Champagner, wie ich den jetzt vielleicht zu Silvester trinke, da steht das ja normalerweise nicht oben, oder schon?
Ja, das steht oft dabei. Also entweder auf dem Rücketikett oder vielleicht sogar vorne drauf, wo du Blanc de Noir dabei hast, ja. Da gibt's von kleinen Produzenten wie Cédric Musset, der aus dem Valais de la Marne, wo die Pinot Meunier-Traube vorherrscht oder nur Meunier, der hat unglaublich tolle Sachen. Alexis Leconte hat unglaublich schöne Sachen, was man quer trinken kann, ein bisschen länger auf der Hefe, ein bisschen länger im Holz, ein bisschen mehr Holzanteil im Cuvée. Oder man kann aber auch bei Pommery ein Blanc de Noir trinken weil der kommt mit Trauben daher aus der Côte de Blanc, also da, wo du normalerweise die weißen Trauben her hast, hat der die dunklen Trauben geholt und hat die in dem Sinne dann nachher mit eingearbeitet. Also du hast dann da wirklich so ein bisschen, der kommt ein bisschen kräftiger daher, der ist ein bisschen würziger und trotzdem unglaublich elegant. Also das ist so, da gibt's, wie gesagt, also jederzeit gerne, wenn du in Zürich bist, bei mir klingeln. Ich habe sicher immer eine oder zwei Flaschen kühl gestellt.
Na, da kannst du sicher sein, dass ich vorbeikomme. Aber wichtige Frage für alle zu Hause. Es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die sagen, Champagner kaufe ich beim Discounter. Ist genauso gut wie alles andere und kostet ein Drittel vielleicht. Wie siehst du das?
Ich glaube, das eine oder andere Produkt ist tatsächlich gut genießbar, weil es kommt ja, es muss ja, alles, was Champagner draufsteht, muss aus der Champagne kommen. Vielleicht, es gibt viele Kooperativen. Also Kooperativen sind verschiedene Winzer, bringen ihre Trauben zu einer Kooperative, die dann nachher weiterverarbeiten oder dann eben auch für Dritte Label Champagner produzieren, so wie für Dahlmeier beispielsweise in München. Die haben auch eine komplette Range, was es ist. Das ist überhaupt kein Discounter. Da sind wir auf der anderen Seite von der Qualität. Aber auch sie kaufen direkt den fertigen Champagner ein und machen ihr Label drauf. Und das kannst du eben auch mit den Discountern. Auch die können das kaufen. Vielleicht investieren die ein bisschen weniger Geld für die einzelnen Traubenqualitäten oder für die einzelnen Themen, was dann da ist. Also weil du kannst ja bei der Pressung hast du in der Regel, also nicht in der Regel, sondern du hast eine erste Pressung und dann hast du eine zweite Pressung. Das heißt, die zweite Pressung ist weniger ergiebig, weil ja das erste schon weg ist, der sage ich jetzt mal, der qualitativ bessere Saft. Und wenn du dann mit dem zweiten Saft dann die einzelnen Sachen machst, dann kommst du mit den Kosten natürlich ein bisschen runter. Aber das ist dann halt, die kompletten Aromen sind dann, oder gute Aromenstoffe sind dann halt in der ersten Pressung mit dabei. Und deswegen, ich glaube, es lohnt sich, ich würde nicht per se sagen, es ist schlecht, was beim Discounter steht. Oder ich würde auch nicht sagen, es ist alles trinkbar, was beim Discounter steht. Ich glaube, man muss die einzelnen Sachen angucken und am Ende muss man sich überlegen, ist es mir dieses Thema wert, vielleicht mal 30, vielleicht 35 Euro zu investieren, um eine sensationell gute Qualität zu bekommen, weil kleine Winzer bekommst du ab diesem Geld in Deutschland problemlos.
Also man muss sich quasi durch die Abteilung trinken.
Immer, immer.
Dazu vielleicht eine Frage durch die Abteilung trinken. Haben sich denn die Trinkgewohnheiten bei Champagner geändert? Weil, sag mal, ich habe das ja im Kopf, das ist ja eigentlich ein Getränk, das trinkt man gerade mal zu Silvester, um anzustoßen. Aber ansonsten ist das jetzt so, dass man das vielleicht auch mal am Abend beim Netflix-Chillen zu sich nimmt? Oder einfach zwischendurch mit Freunden?
Ja, ich finde, dass, was du sagst, das ist so daherkommt als Aperitif, so zum Abstoßen zu Silvester fürs neue Jahr. Das ist, glaube ich, das, was am besten oder am meisten gelernt ist. Der Punkt ist, Champagner ist aber viel mehr als nur dieses, lass uns mal kurz aufs neue Jahr anstoßen, sondern Champagner ist eigentlich, ich propagiere, konsumiere es mindestens 10-mal im Jahr. Das heißt, eben das, was du gesagt hast, mit Freunden irgendeinen Moment feiern und es muss nichts Besonderes sein. Auch da kann man easy einen, sag ich mal, Brütchampagner konsumieren, was die größte Kategorie ist, was aber auch in den Kosten oftmals günstiger ist. Also da bekommst du eben noch 30 Euro Produkte. Und dann ist es aber für mich inzwischen ein Wein, den man sensationell zum Essen kombinieren kann, weil die Champagne hat eine unglaubliche Breite an der ersten Vinifikation. Das bedeutet, also der Wein, wie er da produziert, es wird geerntet, gepresst und dann gibt's die erste Vinifikation. Nach der ersten Vinifikation, die dauert so ein halbes Jahr, plus minus drei Viertel.
Was heißt Vinifikation?
Vinifikation, also vinifizieren.
Vinifikation.
Also das ist so der erste Schritt. Man spricht auch von Vinifikation. Die erste Vinifikation oder die erste Gärung findet so statt. Das heißt, dann gibt's der Vin Clair, also die Klarweine oder die Stillweine, die vor allem in der Regel sauer sind. Also das heißt, du brauchst Säure, um Champagner zu produzieren in den Trauben. Also die Ausgangsweine, bevor sie dann in die zweite Gärung, was in der Flasche stattfindet, kommt, werden diese Weine ausgebaut. Eben ein halbes Jahr bis ein Dreivierteljahr. Es gibt solche, die machen noch ein bisschen länger. Dann werden die ja verschnitten, also die Weine kommen dann zusammen, es gibt Assemblages. Heute wird sehr oft für die erste Gärung werden einzelne Krühlagen, also die einzelnen Orte, die Winzer in dem Sinne bewirtschaften, werden einzeln ausgebaut, dass du nachher reinere oder größere Möglichkeiten hast, nachher beim Verschneiden, um mit den Aromen spielen zu können. Dann bekommst du, dann geht's in die zweite Gärung. Da kommt nochmal Hefe und Zucker mit dazu, um dass eben die Bubbles entstehen. Und die dauert in der Regel dann eben einiges länger, mindestens 15 Monate. Und die meisten machen 2-3 Jahre und mehr, wo ganz viele Aromen nachher entstehen.
Und das heißt, ich könnte jetzt auch Champagner aus verschiedenen Gärungsstufen kaufen.
Nicht ganz so. Was es aber gibt, ist, du hast Coteaux Champenoises, das sind dann die Stillweine, die wirklich komplett als Stillweine ausgebaut und bis zum Ende gemacht werden. Das ist ein kleines Thema, das sind ein paar hunderttausend Flaschen, die jedes Jahr von verschiedensten Produzenten dargestellt oder produziert werden und aber auch dann in Verkauf gebracht werden. Was du nicht kaufen kannst, ist das nach der ersten Gärung, das kannst du so nicht am Markt kaufen, weil das ist zu bitter, das ist zu sauer, weil das ist ja nur eine Vorstufe, um dass du nachher Champagner herstellen kannst. Diese Säure brauchst du, die brauchst du die baut sich teilweise auch ab über die einzelnen, über die Zeit, was sie nachher auf der Hefe in der Flasche liegen, dann werden sie geschmeidig, dann werden sie ölig, dann werden sie von den Aromen her sehr viel breiter. Deswegen, aber man kann diese Vin Clair, also die Weine nach der ersten Gärung, kann man verkosten. Die kann man, wenn man bei den einzelnen Winzern ist, kann man solche Sachen in dem Sinne anfragen. Oder es gibt ein Fest, das heißt Printemps de Champagne, das ist jeweils immer im Frühjahr, das heißt Frühling der Champagne. Und da zeigen die Winzer von der Ernte vom letzten Jahr die Weine, also die Stillweine, die jetzt in dem Sinne dann verschnitten werden und für die zweite Gärung dann aufgelegt werden.
Krass. Wir kamen ja eigentlich zu dem Thema über das Food Pairing, also Champagner in Kombination mit verschiedenen Essen. Wie schließt sich da der Kreis?
Du kannst natürlich, in meinen Augen ist es möglich, Champagner mit allen Arten von Essen zu kombinieren. Natürlich brauchst auch du da ein gewisses Wissen beziehungsweise ein bisschen angetrunkenes Wissen, weil du musst schon wissen, wie einzelne Weine also oder Champagner in dem Sinne schmecken und wie die einzelnen Sachen nachher gehen. Weil nur wenn ich in der Kategorie hingehe, wenn ich jetzt Rosé nehme oder Blanc de Blanc nehme oder Blanc de Noir, was wir vorher hatten, die schmecken überhaupt nicht alle gleich. Weil bei der ersten Gärung kann ich extrem beeinflussen, wie ein Produkt am Schluss schmecken kann. Gehe ich hin und nehme für die erste Gärung Holzfässer, wo ich nachher einen Großteil des Weins für die zweite Gärung aus dem Holzfass beziehe, habe ich viel opulentere, viel breitere, viel kräftigere Aromen. Und mit den genau gleichen Trauben aus den genau gleichen Orten, weil ich Stahltank nehme und den als Champagner ausbaue, ist der viel frischer, ist der zittrischer, ist der gefälliger. Und da hast du ganz andere, nachher ganz andere Aromen mit dabei. Deswegen Champagner immer erst verkosten, um nachher zu wissen, wo kann es dazu passen.
Aber gibt es klassische Gerichte, die besonders gut zu Champagner passen?
Ja, also ganz, ganz einfach sind Meeresfrüchte, Fischgerichte, weißes Fleisch, das passt sensationell gut zu Blanc de Blancs in den meisten Fällen, wo du wirklich diese schöne Salinität des Weines hast. Wenn du ein bisschen, sage ich jetzt mal, wenn du gerne rotes Fleisch vom Grill magst, dann guck dir nach einem kräftigen Rosé, weil du hast dann oftmals Rotweinzugaben, du hast leicht tanninige Aromen nachher mit im Roséwein, die sich sehr gut zum Fleisch hinpassen. Oder wenn du rein, sage ich jetzt mal, vegetarische Gerichte machst, Tanja Granditz, eine Köchin, eine Zwei-Sterne-Köchin aus der Schweiz, macht viele Kochbücher zu vegetarischer Küche, die liebt oder ihre Küche passt perfekt zu Champagner, weil du das schön begleiten kannst von dem her. Also sag mir, was dein Thema ist und ich kann dir nachher die, sag ich, entsprechenden Weine dazu kombinieren.
Toll. Und gibt es besonders spezielle Pairings, die dich in der Vergangenheit besonders beeindruckt haben?
Ach, wir hatten jetzt gerade vor ein paar Wochen in München ein Event gemacht. Ich hatte einen Blanc de Noir gebracht, also der kräftig ist. Und der Koch meinte so, ja gut, du, ich habe hier Kartoffelstock. Als Basis frisch gemachter Kartoffelstock plus dann so Muschelgericht eingearbeitet, das so richtig, genau, dann so richtige erdige Aromen hast du nachher da gehabt und das hat mit dem Champagner unglaublich gut harmoniert. Das war ein Champagner von Mailly Grand Cru. Das ist aus der Montagne de Reims, ein sage ich jetzt mal Rotwein oder roten dunkle Trauben, also Pinot Noir lastigen Trauben. Kommt dieser Wein daher und den Gästen hat es unglaublich gut geschmeckt.
Ist das ein Bereich, wo du sagen würdest, da ist Champagner auch bis zu einem gewissen Grad innovativ? Weil insgesamt kommt mir vor, das ist ja ein sehr traditionelles Getränk mit traditionellen Anbaumethoden. Da ist ja eigentlich Innovation sehr schwer möglich, oder?
Ich sag mal so, ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine ist, sind wir als Konsumenten, wir haben oft das Thema, Champagner ist immer gleichbleibend. Das ist es überhaupt nicht. Es ist sehr viel Innovation in der Champagner. Also du hast dieses Thema, dass die Weine, wie soll ich sagen, die werden so produziert, dass der Konsument nicht merkt, dass sich etwas verändert. Wenn du jetzt Weine nimmst, die vor 20 Jahren in der gleichen Flasche sind, also das gleiche Etikett, die schmecken heute anders. Natürlich einerseits durch die ganzen Klimaerwärmungsthemen, die da sind, aber auch die ganzen Dosage-Themen, also weniger Zucker danach zugegeben, was nachher eben immer weniger geworden ist in den letzten Jahren. Das ist mal das eine. Sage ich jetzt mal, das ist das so das Klassische bei den großen Produkten, weil ein Haus hat einen Stil und dieser Stil soll in dem Sinne auch über Generationen weitergegeben werden, weiterentwickelt werden. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du mit Kellermeistern sprichst und eben hinter die Kulissen sehen darfst, dann merkst du, dass die schon ganz weit vorne sind, wenn es um was mache ich in 10, was mache ich in 12, in 15 Jahren, sondern die gucken, die arbeiten konsequent an diesen, an einerseits an den Anbaumethoden im Weinberg, dann in den in den Ausbaumethoden im Keller, dann nachher in den Küvettierungen, also wie kommen die Sachen zusammen? Und dann gibt's auch solche. Ich hatte die Möglichkeit mit einem Kellermeister von einem sehr großen Haus zu sprechen und der meinte so, weißt du, ich möchte einen Parzellen-Champagner auf den Markt bringen und ich bin seit 2002 an diesem Thema. Für mich ist es noch nicht so, dass es heute passt, dass ich das Produkt auf den Markt bringen kann. Das heißt, das sind Tüftler, die da sind. Einerseits machen sie die klassischen Champagner, die jährlich, sagen wir mal, wenn wir sie nicht nebeneinander verkosten, ähnlich schmecken und trotzdem arbeiten sie ganz viele innovative Themen raus. Also ich habe die Möglichkeit gehabt, Cedric Musse, welchen ich vorher schon angesprochen habe, er ist jemand, der so ein bisschen, sage ich jetzt mal, zu den innovativeren Leuten oder zu den innovativsten Leuten in der Region gehört. Er ist aktuell dran an einer Champagnerflasche, die 075-Flasche, so zu umzubauen und zwar dass sie nachher den Wein reifen lässt, als wäre der Wein in einer Magnumflasche gewesen. Warum das? Weil die Magnumflasche ist für den Champagner die perfekte Flasche zum Reifen. Also in der zweiten Gärung, in der Flasche, wo der Champagner reift, in der zweiten Gärung, mit der muss er auch verkauft werden. Also das heißt, wenn du Magnumflaschen hast, da schmeckt der Wein immer ganz anders. Also teilweise sind es ganz andere Produkte, wo es die gleichen Weine sind, die da drin gereift sind. Und bei Musse ist es jetzt so, er hat eine Leichtflasche genommen, um CO2-Ausstoß auch im Transport zu minimieren und hat diese Flasche von der Form, von den einzelnen Themen so gebaut, dass sie eben das simulieren soll, dass wäre der Wein in einer größeren Flasche. Also das heißt, die Qualität des Weines sollte steigen. Ob das wirklich gelingt, sehen wir in 3 Jahren, weil dann die ersten Weine dann aus dieser Flasche dann serviert werden.
Das ist total krass, weil das sind natürlich Dinge, die ich als Endkonsument oder der durchschnittliche Endkonsument, Endkonsumentin ja kaum sehen kann. Ne? Aber das heißt, es passiert sehr viel hinter den Kulissen. Wie ist das 100%. Denn mit alkoholfreiem Champagner? Ist alkoholfreier Champagner auch eine Option, an der gearbeitet wird?
Nein. Also aktuell, wenn man die Leute fragt, nein. Es gibt natürlich Schaumweine, die alkoholfrei sind. Das ist überhaupt kein Thema. Das gibt es. Es gibt wenig gute inzwischen oder bisher, sage ich jetzt mal so. Ich habe für mich noch nicht wirklich die gefunden, wo ich sage, das ist wirklich cool. Es hat, wenn wir in dieses Thema reingehen, dann kennen wir French Bloom oder würde ich French Bloom erwähnen. Das ist von Cousin und Cousinen von Détanché, Champagner Détanché in dem Sinne entwickelt. Und jetzt dieses Jahr hat Moët Hennessy, also LVMH, hat sich an diesem Unternehmen beteiligt. Also das sieht man, oder daran sieht man, dass auch die großen Luxuskonzerne eben genau gucken, was passiert in diesem Segment. Weil LVMH hatte, glaube ich, meines Wissens noch keine alkoholfreien Produkte im Portfolio und hat in dieses Thema investiert. Wenn wir nachher die Großen angucken, Diageo, eine der größten Spirituosenkonzerne, investiert seit über 10 Jahren in dieses Segment, wo man, nein, stimmt gar nicht, seit 2018, das ist gar noch nicht 10 Jahre her, wo sie in dieses Segment investieren. Und ja, also da passiert vieles, aber um zurückzukommen auf die Schaumweine, es tut sich was, aber in der Champagne ist es aktuell nicht so, dass es einen alkoholfreien Champagner gibt.
Aber warum glaubst du, nimmt die Nachfrage nach alkoholfreien Alternativen da so zu im Moment?
Du, ich glaube, das sind so dieser Lifestyle, also Healthy Lifestyle, das ist so ein Thema, also dieses Gesunde, der Gesundheitswahn, der da ist, ist in dem Sinne auf jeden Fall gut. Ich meine, wenn ich mit Leuten spreche, die 20 sind, ist es so, dass die heute bewusster trinken. Also das sind weniger Wirkungstrinker, wie sie damals, also wo ich 20 war, hätte ich mich eher zu den Wirkungstrinkern gezählt, die dann doch sehr viel getrunken haben und zwar teilweise einfach geguckt haben, dass es halt knallt. Das ist heute überhaupt nicht so. Also wenn ich mit meiner größten Tochter Cocktails trinken gehe, dann ist die mit dabei und dann trinkt die auch gerne mal 4, 5 Cocktails. Das ist überhaupt kein Problem. Aber sie trinkt dann halt eben nicht qualitativ, sage ich mal, schlechtere Spirituosen, sondern sie möchte das dann schon in dem Segment trinken, was wir heute eben an guten Cocktails trinken.
Spannend. Also das heißt, die Nachfrage steigt, aber trotzdem quasi sagst du, da ist natürlich die Masse ist noch immer in dem klassischen Segment unterwegs.
Ja, klar. Also ja, definitiv. Und das alkoholfreie Thema, das wächst auf jeden Fall. Das ist in Ordnung. Nur, glaube ich, muss man gucken, mit welchen Produkten, dass man arbeitet. Sage ich jetzt mal so klassische Spirituosenalternativen. Da gibt es ganz wenig wirklich gute Produkte. Also Geschmack ist da noch überhaupt nicht das Thema, sondern es geht nur darum, alkoholfrei zu trinken, was total in Ordnung ist. Ich mache es dann so, dass ich nicht oder oftmals nicht ein alkoholfreies Destillat, wie auch immer die oder eine Alternative verwenden, sondern ich arbeite dann ganz was anderes aus. Ich arbeite mit Fruchtsäften, die dann oder ausgekochten Früchten, die dann eben zu einem Cordial kommen und dann gibt's da irgendwie Soda drauf und dann sind das solche Themen, die kannst du easy machen und die schmecken dann halt auch wirklich nach diesem Fruchtthema und eben nicht nur Säfte, sondern eben auch wirklich Fruchtmark oder richtige Früchte, die du auskochst dann mit, je nachdem, was du brauchst. Also ich habe, was immer am besten funktioniert, ist so ein Passionsfrucht-Cordial, also Passionsfrüchte ausgekocht mit ganz wenig Zucker, Säure brauchst du keine, weil die Passionsfrucht selber die Säure mitbringt und dann kannst du das easy mit Soda aufgießen und jeder schmeckt das, ob das jetzt Sommer ist, Winter ist,
ohne
das ist
Alkohol. Immer eine Erfrischung.
Ohne Alkohol, ja klar. Gut, das ist überhaupt kein Thema, weil ich biete alles an. Ich kann über unterschiedlichste Themen in dem Sinne Drinks und was auch immer du brauchst. Kann man auf jeden Fall mit Getränken oder über Getränke kann man auf jeden Fall mit mir von bis sprechen.
Das heißt, du bist immer eine gute Adresse, wenn es um einen guten Drink geht. Das finde ich beruhigend. Du bist ja auch sehr stark im Gin-Bereich. Wir haben jetzt sehr viel über Champagner gesprochen. Ich würde trotzdem gerne so einen kleinen Schwenk noch in Richtung Gin machen. Da hat ja gerade in der Presse sehr stark die Runde gemacht, der berühmte KI-Gin, also ein Gin, der mit künstlicher Intelligenz entwickelt wurde oder produziert wurde. Hast du den schon mal probiert? Ist der lecker? Hat das funktioniert?
Also lustigerweise, ich war dabei, wo die das produziert haben. Das ist Stefan Thomé von der Olsberger Distillerie. Und er hat damals aus den 300 Botanicals, die er hat bei sich im Tin Lab, hatte bei KI oder bei ChatGPT in dem Sinne eingegeben und gesagt, gib mir bitte eine Rezeptur für den Gin. Und ich habe den dann später, ein paar Wochen später, distilliert als Paket dazu zum Verkosten bekommen. Und dabei waren noch 4 andere Produkte, also es waren 5 Gins. Und man musste rausfinden, welcher war denn mit KI. Und man merkt es, ehrlich gesagt, wenn man das nur pur probiert, kann man das nicht sagen, das war jetzt der mit. Und ich habe den selber zusammengegeben nachher, bevor der dann destilliert wurde. Und ich habe gedacht, dass der Wacholder viel, da ist ganz wenig Wacholderanteil drin, wo man dann aber ehrlich sagen muss, der Gin schmeckt auch so. Also pur kann man den trinken, wie alle Produkte, die Stefan destilliert. Und auf der anderen Seite als Gin Tonic easy, weil du hast dann nachher im Tonic hast du ja, wenn du die klassische Mischung machst, hast du ein Viertel und drei Viertel. Drei Viertel Tonic, das bedeutet, dass das Tonic logischerweise dominiert. Und ein Tonic hat immer Zucker mit dabei, teilweise sehr viel Zucker mit dabei. Dann ist vom Gin eh ganz wenig mit dabei. Aber ja, habe ich probiert. Lustigerweise war ich da dabei.
Aber glaubst du, ist es ein Trend? Also wird es das langfristig vielleicht sogar öfter geben, dass KI einen Geschmack oder eine Rezeptur prägen wird?
Du, ich glaube ja. Also KI ist sicher ein spannendes Thema. Ich glaube, Gin ist, das ist jetzt aktuell nicht mehr das, wo... Wenn jetzt noch ein zweiter, ein dritter, ein fünfter eine Rezeptur macht, eine Gin-Rezeptur zu machen, ist jetzt, wenn wir ehrlich sind, nicht ganz so kompliziert. Eine ausgewogene Gin-Rezeptur zu machen, ist ein bisschen komplexer. Aber trotzdem, es gibt so viele gute Brenner, du brauchst das nicht. Das ist, glaube ich, eher Marketing, um dass man sagen kann, hey, weißt du was, wir waren die Ersten, wir haben das gemacht. Und es funktioniert. Ich glaube, das ist so dieses Thema. Ich glaube aber schon, dass KI zukünftig Aromen so entwickeln kann, dass es Menschen schmeckt. Also weil wenn wir jetzt hingehen und wie du eingangs erwähnt hast, wenn wir in Japan sind oder in USA sind, die haben komplette andere Aromen, die sie mögen oder Geschmäcker, die sie mögen. Oder wenn wir in Europa gucken, je nördlicher wir gehen, also je mehr nach Skandinavien, desto weniger Zucker hat ein Tonic. Und je südlicher, desto mehr. Also du hast schon unterschiedliche Themen, die da sind. Und KI kann das problemlos in dem Sinne abbilden. Also stell dir vor, du nimmst es für eine Whisky-Distillerie und nutzt KI und gehst dann im Finishing-Prozess, also in welches Holz legst du dann deinen Whisky, dann legst du das genau in dieses Holz rein, was in Asien sensationell funktioniert, und du nimmst den genau gleichen, das gleiche Whisky-Ausgangsprodukt und legst es in ein Fass rein, was den Amerikanern schmeckt. Und dann kannst du diese einzelnen Abfüllungen nachher eben zielgerichteter in die Märkte geben und du triffst den Geschmack dann halt einfach besser. Und deswegen glaube ich schon, dass KI doch das eine oder andere verändern wird.
Das finde ich einen interessanten Ansatz, ne, zu sagen, dass die Regionalitäten und die regionalen Unterschiede über KI einfach überbrückt werden können. Das hatte ich auch noch nie so angedacht. Finde ich spannend. Danke.
Gerne.
Neben dem ganzen Thema des technologischen Wandels, du hast das ja auch schon angesprochen, gibt es ja noch einen zweiten Bereich, das ist der Klimawandel. Und gerade wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt ja vor allem über Champagner gesprochen, vielleicht lass uns darauf zurückkommen. Ist das ein Thema in der Champagne, dass Sie sich damit beschäftigen? Wie verändert denn der Geschmack von Champagner sich zum Beispiel durch den Klimawandel?
Du hast natürlich, einerseits hast du mehr Sonne, also die Trauben werden reifer, die sind ausgereifter. Das heißt, die ernten in der Regel früher. Also dieses Jahr war ein Ausnahmejahr, wenn wir die Ernten angucken in den letzten 10 Jahren. Also wenn wir 30 Jahre zurückgehen, wurde gegen Ende September geerntet. Heute bist du teilweise Mitte August, wo du erntest. Also das heißt, die Trauben sind vorher fertig. Was man feststellt, ist, dass die Säure ein bisschen weniger wird. Aktuell noch kein Problem. Der aktuelle Klimawandel ist so, dass es für die Champagner durchwegs positive Themen gibt. Man denkt aber schon, was passiert in den nächsten 30 Jahren, und da gibt's dann schon das eine oder andere Thema. Also Weinberge, kannst davon ausgehen, werden eher gegen nicht in Süden ausgerichtet, sondern dann teilweise eben so gedreht, dass die Reben weniger Sonne bekommen. Also die Sonneneinstrahlung ist ein Thema. Dann beginnt man mit Bäumen einzelne Schattenspender einzupflanzen, um die einzelnen Sachen da in dem Sinne besser zu schützen. Und also aktuell ist es so, die Weine, die werden besser, die Ernten, die sind in der Regel üppiger. Also ich war 2023 bei den Ernten dabei und habe gesehen, dass die Trauben, die waren unglaublich groß. Natürlich hat es kurz davor noch geregnet, ein bisschen aufgesogen, aber trotzdem sehr aromatisch. Unglaublich tolle Produkte. Also 23 wird bestimmt ein guter Jahrgang, wenn einzelne Sachen dann eben rauskommen, so in drei, also so ab 6, 27 bekommt man dann die ersten Produkte davon. Und Klimawandel ist ein großes Thema. Denken wir an English Sparklings. Die haben eine ähnliche Bodenstruktur wie in der Champagne. Die waren vor 10 Jahren nicht genießbar und inzwischen kannst du die ziemlich gut trinken.
Aber es könnte sich im Prinzip das Blatt auch wandeln und an irgendeiner Stelle der Champagner dann eben keinen guten Geschmack mehr bekommen, oder?
Gut möglich, ja. Also ich glaube, da die Champagner-Region im Comité de Champagne ein großes Thema hat, also das ist der überdachende Verein oder die Organisation, die dafür sorgt, eben nicht nur, dass die Interessen der Region vertreten werden weltweit, sondern auch extrem viel Geld in Forschung stecken, eigenen Weinberg betreiben, eigene Produktionsanlagen betreiben. Die schauen, wie kann man die einzelnen Sachen dann nachher eben auch nutzen. Also aktuell schaut man, welche Rebsorten von denen, die schon da sind. Wenn man ältere nimmt, sind die resistenter wie die jüngeren oder was auch immer. Also da wird schon extrem viel hin und her geguckt. Und ich glaube nicht, dass ich gehe nicht davon aus, dass ich es erlebe, dass man Champagner nicht mehr trinken kann. Und
Aber würdest du jetzt schon mehr davon bunkern?
Ja, Champagner ist, also es gibt viel, Champagner kommt ja, wenn es auf den Markt kommt, ist es trinkbar. Die meisten, also sage ich jetzt mal 80% der Produkte, die auf den Markt kommen, sind für die nächsten 3 Jahre als trinkbar gedacht. Natürlich kannst du sie teilweise länger auch behalten. Von den 20% ist es so, da hast du die ganz großen Marken, die wir alle kennen. Das sind solche, die kann man gut behalten. Es gibt aber auch Weine, eben von den 80%, ich würde nicht zu viel Champagner bunkern, nur ganz große Marken wenn dann, die sich eignen zum Reifen und dann aber auch gucken, dass die schön gekühlt sind die ganze Zeit, weil wenn die Temperatur schwankt, dann ist der Wein dann irgendwann eben nicht mehr wirklich super lecker und dann eignet er sich nur noch für ein Risotto und so viel Risotto kannst du dann auch nicht essen, wie du das, wenn du gebunkerte Weine da hast, das macht dann keinen Sinn.
Okay, also das Risiko ist sowieso relativ gering, denn bei mir lagert eine Flasche sowieso nicht besonders lange im Keller. Also insofern, da ist immer Platz für was Neues. Lieber Peter, in dem Sinn, ein riesiges Dankeschön an dich, dass du heute zu Gast warst. Ich hoffe, wir stoßen bald gemeinsam an auf einen besonderen Anlass. Vielleicht bei meinem Besuch in Zürich. Ich komme definitiv vorbei und werde deinen Keller plündern. Und ja, bis dahin alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön. Und vielleicht sehen wir uns auf einem der Food Pairing Events, die ich immer wieder in Deutschland mache. Also super. Sehr, sehr gerne. Wir hören uns, sehen uns. Danke dir.
Danke dir. Alles Liebe. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute von Food Fact. Wenn ihr jetzt Lust auf Food Pairing bekommen habt, noch mehr Cocktailtipps von Peter wollt oder mit mir in der Schweiz seinen Weinkeller plündern möchtet, und fast alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes und auf Instagram unter foodfact_podcast. Ich schnapp mir jetzt ein Sprudelwasser, schließe die Augen und stelle mir vor, es wäre ein edler, teurer Champagner. Denn ein bisschen Tagträumen schadet ja nie. Danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.